Sie haben Komposition an der Musikhochschule Hamburg bei Ulrich Leyendecker und in Italien bei Luciano Berio studiert.
Ja.
Und aber auch Mathematik und Musikpädagogik. Wie kam es denn dazu?
Also es ist eigentlich eine andere Reihenfolge. Ich habe mit Musikpädagogik angefangen. Und im Grunde muss ich davor noch sagen, ich habe als Kind schon angefangen zu komponieren. Und es war eigentlich ein Wunsch, Komponist zu werden, aber natürlich auch ein realistischer Blick aufs Leben. Was ist eigentlich ein Komponist? Es gibt ja keine freien Stellen für Komponisten oder so. Ne? Man kann da sich nicht auf irgendwas bewerben und wird dann als Komponist bezahlt. Deswegen dachte ich, es wäre günstig, Musiklehrer zu werden und dann in der Freizeit zu komponieren, so wie es mir gefällt.
Klingt vernünftig, ne? Auch was die Einkommenssituation angeht.
Ja, eben. Ja. Und ich glaube, wenn sich nicht bestimmte Dinge eingestellt hätten am Anfang meines Studiums, dann wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. Dann wäre ich jetzt Musiklehrer, jetzt vielleicht schon pensioniert oder kurz vor der Pensionierung und hätte eine Handvoll von Stücken geschrieben vielleicht, weil die Zeit als Musiklehrer ist dann höchstwahrscheinlich knapp. Man kommt nicht so zum Komponieren, wie man es vielleicht möchte. Deswegen habe ich auch Mathematik studiert als wissenschaftliches Beifach, damit ich Chancen habe, auch tatsächlich eine Stelle zu bekommen als Lehrer. Und allerdings schon die Entscheidung für Hamburg als Studienort war mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich wusste, in Hamburg ist Ligeti Professor für Komposition, also es gab mehrere Professoren für Komposition, aber Ligeti war der berühmteste. Ligeti ist wirklich ein großer Name in der Musik. Das ist einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Und das hat mich sehr interessiert natürlich. Und ich dachte, vielleicht kann man dann mal bei irgendeiner Veranstaltung zuhören oder so wenigstens, wenn ich in Hamburg bin. Und deswegen bin ich nach Hamburg gegangen und habe dann erstmal 4 Semester Schulmusik studiert. Also richtig auch mit pädagogischen Veranstaltungen und so weiter, mit einem Schulpraktikum. Und habe eigentlich beim Schulpraktikum schon gemerkt, dass mit dem Musiklehrer ist nicht wirklich was für mich. Das ist, ich muss mich da sehr anstrengen, um das für mich auch im Grunde auch nur machbar zu machen.
Und was fanden Sie daran so anstrengend?
Die Vorbereitung auf den Unterricht, das sozusagen den Stoff so zu portionieren, dass er didaktisch klar wird, gut verständlich ist. Denn für mich waren diese Sachen, die ich da versucht habe zu unterrichten, es ging da, glaube ich, um irgendwelche Beatles-Songs, das war für mich alles äußerst simpel und äußerst auf eine Weise auch banal. Und das sozusagen in kleinere Häppchen zu zerteilen und auch die Schüler richtig dran zu beteiligen, das, da hätte ich noch viel lernen müssen, auf jeden Fall. Das war ganz klar.
Also Sie hatten die Geduld vielleicht auch nicht
dafür. Ich hatte die Geduld nicht so richtig, ja, das stimmt. Dann hat es sich aber ergeben, durch einen Bekannten, der Filmemacher ist, der Dokumentarfilmer ist, und der in einem Spielfilm eine kleine Rolle zu spielen hatte. Es ging damals um den Spielfilm Büchner, eine deutsche Revolution, nach einem Roman von Kasimir H. Schmidt. Der war in Hamburg gedreht worden, ein historischer Film über das Leben von Büchner, aber irgendwie so ein bisschen romanhaft. Und der Theo Janssen, der da eben diese kleine Rolle hatte, der hat mich dann gefragt, ob ich ihm helfen würde, die Musik für diesen ganzen Film zu machen. Und da habe ich natürlich ja gesagt und wir sind dann ins Hafenklangstudio gegangen. Ich habe ein paar Stücke geschrieben, wir haben mit Musikern dort aufgenommen und haben eben, da war ich so im zweiten oder bestenfalls dritten Semester, haben wir eine komplette Spielfilmmusik erstellt, die auch verwendet wurde. Und der Film kam dann auf Festivals raus und so weiter und hatte auch so gewisse Achtungserfolge, hatte auch eine Kritik im Spiegel und so weiter. Also und nach diesem ersten Auftrag kamen dann weitere Aufträge für Musiken für Dokumentarfilme im Fernsehen. Und ich hatte den Eindruck, es ist nicht schwer, als Komponist zu leben. Es kommen die Aufträge reingeschneit.
Ja, ich habe gelesen, Sie haben zahlreiche Kompositionen gemacht für das Deutsche Symphonieorchester Berlin, für das Genre-Ensemble, für den NDR, den WDR, für Radio Bremen, für das Kulturzentrum Kampnagel Hamburg und für das Avantgarde-Festival in München.
Ja, diese Sachen kamen alle erst später. Interessant war eigentlich, wie gesagt, also diese Filmaufträge haben mich dazu bewogen, das Hauptfach zu wechseln. Ich habe dann nochmal eine neue Aufnahmeprüfung gemacht und habe Komposition studiert. Und da, ich habe mit Ligeti natürlich auch gesprochen und er hat gesagt, Herr Bechert, ich nehme eigentlich nur Leute, die ihr Diplom schon haben, fertige Komponisten. Die können bei mir noch so eine Art Meisterklasse machen. Und ich habe mich dann für Ulrich Leindecker entschieden. Den habe ich in Hamburg eben kennengelernt. Und der war für mich genau der richtige Lehrer, glaube ich. Der war sehr analytisch, auf eine Weise aber auch sehr locker, hat seine Schüler, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war ich der einzige Kompositionsschüler, die hat er sozusagen auf ihrem Weg bestärkt, aber sie nicht irgendwie in seine Richtung umgebogen. Wobei ich sagen muss, zu der Zeit habe ich mich auch, glaube ich, ziemlich von Leindecker beeinflussen lassen. Aber das ist, glaube ich, für einen Studenten völlig normal. Und ich habe dann eben ein Kompositionsdiplom gemacht und dachte, ich könnte danach dann wieder an meine Filmaufträge anknüpfen. Das war ein Irrtum.
Aha.
Die gab's nicht mehr. Plötzlich waren diese ganzen Auftraggeber aus unterschiedlichen Gründen weggefallen, bis auf einen, Hannes Heer, mit dem habe ich dann noch ein bisschen was gemacht. Aber zum Beispiel der Filmer, der diesen Büchner-Film gemacht hat, der hat nur noch kleine Trickfilme gemacht, für die er selber die Musik zusammengestellt hat, meine ich. Jemand anders hat eine Professur an der Kunsthochschule bekommen, hat keine Filme mehr gemacht. Im Fernsehen wurden die Zeiten auch rauer, da hat man auf Musik zurückgegriffen, für die man keine GEMA bezahlen musste, die schon fertig war. So ist das heutzutage überwiegend im Dokumentarbereich, glaube ich. Es sei denn, die großen Tierdokumentationen und so weiter, da wird viel Geld für Musik ausgegeben. Kurzum, also meine Berufsperspektive war plötzlich weg und das war natürlich ernüchternd. Und ich habe dann verschiedene Sachen gemacht. Ich habe Bewerbungen natürlich geschrieben an Musikhochschulen, denn ich hatte dann auch ein Diplom als Diplom-Musiklehrer für Theorie. Also ich wäre dann wieder irgendwie Professor vielleicht irgendwann an einer Musikhochschule geworden für Generalbass und Gehörbildung und diese Nebenfächer, die jeder Musikstudent machen muss.
Ja.
Ich habe mich an vielen Kompositionswettbewerben beteiligt und ab und zu auch mal einen Preis gewonnen.
Ja.
Und ab und zu auch mal einen Auftrag bekommen. Eben das mit dem Rundfunksinfonieorchester in Berlin war insofern interessant, als da der Preis ein Kompositionsauftrag war. Und das ist natürlich besser, als wenn man einfach nur Geld bekommt.
Mhm.
Und so, also dann ging meine Karriere eher in Richtung junger Komponist der gegenwärtigen Kunstmusik, möchte ich mal sagen. Ne? Ein avantgardistischer, in Anführungsstrichen, Komponist, der aber vielleicht nicht allzu weit vom akademischen Pfad abweicht, der Musik für großes Orchester schreibt oder für, sagen wir, Streichquartett. Ich habe so gut wie nichts für Streichquartett geschrieben, erst dieses Jahr wieder, aber vorher gar nicht. Aber für so klassische Kammermusikbesetzungen und der dann eben auch auf Festivals aufgeführt wird und so weiter. Das war teilweise bei mir der Fall, aber mich hat das nicht so richtig befriedigt. Ich fand eben, wie gesagt, immer ein bisschen die Gefahr dabei, dass diese Musik zu akademisch wird und zu, ja, vorhersehbar auf eine gewisse Weise auch. Und für mich waren teilweise ganz andere musikalische Vorbilder wichtig. Also als ich noch Jugendlicher war, war für mich Frank Zappa wichtig. Dann später, als ich mich für Jazz interessiert habe, war Carla Bley für mich wichtig. Dann war später Heiner Goebbels wichtig, der tolle Hörstücke gemacht hat und der eben auch eher so ein Quereinsteiger in die, in Anführungsstrichen, musikalische Avantgarde war. Und ich habe hier in Hamburg ganz zu Anfang meines Studiums Anschluss gefunden an das Blasorchester Tuten und Blasen. Darüber habe ich eben auch den Theo Janssen kennengelernt, durch den ich eben zu diesen Filmaufträgen kam. Und diese eher unorthodoxe Art, mit Musik umzugehen, die war für mich eigentlich interessanter und wichtiger. Und ich war dann ganz froh, dass sich für mich es ergeben hat, dass ich eher in die Theatermusikrichtung gekommen bin. Also mit den Filmen ging es irgendwie nicht so richtig weiter, aber Theater war eigentlich ein Prozess, der für mich noch interessanter war, denn da arbeitet man ja tatsächlich mit den Schauspielern auch zusammen. Mhm. Beim Film ist der Film fertig, wenn der Komponist die Arbeit beginnt, und mit den Schauspielern hat man eigentlich keine Berührung und man arbeitet nur mit dem Regisseur zusammen. Aber am Theater ist das viel ist es deutlich anders. Es ist zwar auch meistens eine eher hierarchische Struktur, dass also der Regisseur das meiste zu sagen hat und die Schauspieler eher ausführende Kollegen sind, aber manche Schauspieler oder viele sind ja sehr individuell und man nimmt sie für dieses Stück, weil sie so sind, wie sie sind und weil sie so eine vielfältige Darstellungskunst haben. Und die haben dann durchaus was zu sagen, ne? Und mit denen zusammenzuarbeiten macht total Spaß, wenn die ein Lied von einem singen zum Beispiel. Ich erinnere mich bei einem Stück, das wir in Basel gemacht haben, Liebe und Magie in Mamas Küche von Lina Wertmüller. Das ist eine Autorin gewesen, ist inzwischen schon tot. Die hat viele Filme gemacht. Sie war Regieassistentin von Fellini und hat eine ganze Reihe ähnliche Filme gemacht wie Fellini. Also natürlich Wertmüller-Filme, aber doch eher in dieser Art des, sagen wir mal, poetischen Realismus. Und hat auch einige Theaterstücke geschrieben. Und eins davon haben wir in Basel vielleicht sogar uraufgeführt. Nee, ich glaube nicht. Aber es war eine Erstaufführung, eine Schweizer Erstaufführung. Und Barbara Nüsse, die tolle Schauspielerin, hat die Hauptrolle gespielt. Und ich habe ein Lied für sie geschrieben. Und sie hat dieses Lied sehr gemocht und hat das dann später auch noch in anderen Programmen wieder aufgeführt. Sowas hat mich natürlich sehr gefreut.
Ja, natürlich. Ja.
Also ich habe da für dieses Stück natürlich viel Musik geschrieben. Aber zu singen war nicht die ganze Zeit was, ne? Es war ja kein Musical oder so. Mm. Ja, diese Theaterarbeiten, die habe ich dann jahrzehntelang weitergemacht mit unterschiedlichen Regisseuren. Und das war dann eigentlich sozusagen mein Beruf, Theaterkomponist.
Über 90 Bühnenstücke, über 90 Bühnenmusiken haben
wir geschrieben. Ja, ja, ja. Mm. Wahrscheinlich inzwischen über 100, ich weiß es nicht genau. Ja.
Und Sie haben dann aber auch an der Musikhochschule Mannheim Komposition gelehrt.
Ja, ich habe dann später, der Ulrich Leindecker, mein Kompositionslehrer, hat dann später in Mannheim eine Professur übernommen und er wurde dann allerdings, als er etwa 60 war, sehr, sehr krank und musste eine größere Pause machen und ich war dann sozusagen seine Vertretung. Ich habe dann einen Lehrauftrag übernommen, aber ich habe eben seine Klasse übernommen über mehrere Jahre. Das war für mich eigentlich auch eine tolle Erfahrung. Die Arbeit mit den Studenten hat total Spaß gemacht. Das sind ja eben auch sehr individuelle und oft sehr begabte Menschen, die unterschiedlichste Dinge können und unterschiedlichste Musik schreiben wollen und so. Das hat total Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen, zumindest in Mannheim, war teilweise sehr anstrengend. Am Anfang noch nicht. Am Anfang war alles gut. Aber nach ein paar Jahren, als dann Studenten von mir eben auch Diplom gemacht haben und so, da gab es merkwürdigen Gegenwind. Und ich hatte den Eindruck, es gibt eine gewisse Eifersucht, dass da irgendwie ein junger Kollege, der noch nicht mal Professor ist, irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt als die gestandenen Professoren. Und bei einem Fall habe ich den Eindruck, ohne dass ich es wirklich beweisen kann, aber da wurde ein Student richtig gehend torpediert, möchte ich mal sagen. Der wurde daran gehindert, ein Kompositionsdiplom abzulegen. Es war ein ukrainischer Klarinettist, der toll Klarinette gespielt hat und auch gut komponiert hat, Jewgeni Orkin. Und den haben sie so oft durch die Partiturspielprüfung durchfallen lassen, dass er das Diplom nicht machen konnte. Und das war ein Affront gegen ihn natürlich. Aber ich glaube auch gegen mich. Sollte da dokumentiert werden, beim Bechert lernt man nichts. Und das ist natürlich eine subtile Form oder eine grobe Form vielleicht auch von Mobbing, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe mich dann letztendlich auf diese Professur, die ich lange vertreten hatte, auch beworben.
Aber sagen Sie mal, wie sind Sie denn damit umgegangen?
Da konnte ich nicht viel machen. Also ich habe protestiert natürlich. Ich hatte allerdings kein Stimmrecht in dieser. Ich wollte dann bei einer von diesen Prüfungen auch mal dabei sein. Ne? Das bin ich normalerweise als Kompositionsmensch nicht. Und habe dann gesehen, der Orkin hat wunderbar Klavier gespielt. Das war ganz anständig. Ich hätte es auch nicht viel besser gekonnt. Aber trotzdem hat der Professor gesagt, das ist eine 5. Und ja, mein Gott, man macht natürlich beim Partiturspiel Fehler, ist ja klar. Man spielt da ja ein Stück vom Blatt. Man spielt auch ein Stück vorbereitet, aber auch das ist schwer. Es sind ja viele Systeme, die man gleichzeitig realisiert.
Ja.
Also das war nicht nachzuvollziehen. Ich habe einen Brief an den Rektor geschrieben. Ich habe ja, ich habe versucht, das irgendwie, öffentlich wollte ich es jetzt irgendwie auch nicht machen. So groß war die Sache auch nicht. Man hätte damit nicht an die Zeitung gehen können. Ne? Das, dazu ist so ein Thema dann doch zu nebensächlich. Und dem Jewgeni Orkin hat es auch nicht das Leben versaut. Er hatte schon ein Diplom in Klarinette und ist weiterhin ein sehr gefragter Klarinettist. Er hat sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, er kommt jetzt auch gar nicht mehr so zum Komponieren, wie er vielleicht sich das eigentlich vorstellt. Aber es wäre ihm zu gönnen gewesen, dass er ein Kompositionsdiplom hat. Das ist ja jetzt nicht so furchtbar viel wert. Mit diesem Diplom kann man ja jetzt nicht irgendwie bei Siemens anklopfen und sagen, ich möchte gerne
absolut
irgendwas machen. Aber es ist halt ein richtiger Abschluss eines Studiums. Ja. Und vielleicht ist es für die Rente wichtig oder so. Ne?
Ja.
Wie gesagt, sein Studium war abgeschlossen.
Also ja.
Ihm ist, glaube ich, kein Schaden, kein materieller Schaden entstanden. Es war eher so eine... Ja, es hat das Klima vergiftet, möchte ich mal sagen.
Und dann?
Und wie gesagt, die Stelle habe ich dann auch nicht bekommen. Ich habe mich auf diese Professur beworben und das war jetzt nicht so überraschend, dass ich da nicht genommen werde, sondern jemand anders.
2006 sind Sie dann gegangen?
Ja. Und ich habe mich dann, weil ich war da ja schon nicht mehr ganz jung, ich habe dann gedacht, naja, wenn ich jetzt noch Professor werden will, dann muss ich mich aber beeilen. Habe mich noch 2-3 Mal beworben. Aber ohne große Chancen und habe das Kapitel dann abgeschlossen. Also letztendlich finde ich es nicht so schade, dass ich nicht an irgendeiner Hochschule gelandet bin, denn es kann einem immer passieren, dass das Klima da unter den Kollegen nicht so einfach ist. Ich kenne das ähnlich, auch übrigens auch aus Hamburg. Da war es auch vielleicht nicht ganz so deutlich, aber auch nicht ganz einfach für den Laiendecker da im Kollegium irgendwie seinen Platz zu finden.
Ja, das ist oft so. Das gibt es aber auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen.
Natürlich.
Also unter Ökonomen ist es auch so,
dass
VWLer und BWLer durchaus ihre Probleme miteinander haben zum Beispiel.
Ja.
Oder es gibt in den Wirtschaftswissenschaften gibt es eine Orthodoxie, Standardökonomik, Mikroökonomik und so weiter.
Ja.
Und es gibt modernere Ansätze, die auch gar nicht mehr so neu sind, wie zum Beispiel Institutionenökonomik. Da sind die Verhaltensannahmen total verschieden und die Leute haben Schwierigkeiten, sich zu verstehen.
Und
kaufen sich einander auch nicht ab, dass das, was sie jeweils tun, von irgendeiner Relevanz wäre.
Ja.
Ne? Trotzdem gibt es in beide Richtungen Nobelpreise und so weiter. Also das ist, glaube ich, überall so.
Ja, also in der Musik ist es definitiv so. Und die Konkurrenz zwischen Musiktheoretikern und Komponisten, die eben die Theorie in Praxis übersetzen oder ihre eigene Theorie machen, die ist offensichtlich, ich weiß auch von Berio, bei dem ich ja dann später studiert habe, nachdem ich mein Studium fertig hatte, bin ich noch nach Italien gegangen. Der hat sich auch, als er noch in den USA unterrichtet hat, oft ziemlich gestritten mit den Musiktheoretikern, mit den amerikanischen. Damals gab es so verschiedene modische Theorien und Berio hat davon überhaupt nichts gehalten und hat das durchaus auch öffentlich kundgetan. Und da Berio ein sehr berühmter Komponist war, hat man ihm nicht am Zeug geflickt. Aber wenn das ein Bechert getan hätte, dann wäre das anders ausgegangen.
Verstehe. Sie haben ja auch ein Stipendium bekommen, ein Auslandsstipendium der Bundesrepublik Deutschland für hochbegabte und außergewöhnlich qualifizierte Künstlerinnen und Künstler, nämlich das Villa Massimo Stipendium.
Ja, das hat mich sehr gefreut. Das war sozusagen der Abschluss meines Weges als akademischer Avantgarde-Komponist, möchte ich mal sagen. Ne? Ich habe am Anfang, wie gesagt, versucht, so einige Preise zu gewinnen. Und dann dachte ich mir irgendwann, dieses Villa Massimo Stipendium, das möchte ich noch gerne haben. Das ist wunderbar. Man ist ein Jahr lang in Rom, wohnt in dieser Villa, einem von diesen Appartements. Keiner macht einem Vorschriften, man kann tun und lassen, was man möchte. Und man kriegt auch noch bezahlt. Und das wollte ich gerne haben und habe es auch zum Glück noch erreicht.
Ja.
Man kann sich nämlich darauf nicht direkt bewerben. Man muss vorgeschlagen werden. Die Länder schlagen einen vor.
Mhm.
Aber man muss sich natürlich bei den Ländern oder bei den Kulturbehörden der Länder irgendwie bemerkbar machen. Man bewirbt sich also indirekt. Und das hat dann schließlich auch geklappt. Und mit der Villa Massimo war dann mein Ehrgeiz, irgendwelche Preise zu gewinnen, befriedigt.
Ja, weil das schon was Besonderes ist.
Ja, eben. Und ich habe dann in der Richtung nicht weitergemacht. Ich glaube, einen Preis haben wir viel später noch bekommen, Netzwerk Junge Ohren. Das war ein Projekt allerdings mit meiner Kompositionsklasse in Heidelberg.
Mhm.
Heidelberg und Mannheim sind ja nah nebeneinander.
Mhm.
Und am Theater Heidelberg gab es da ein schönes Projekt, das hieß das Neue Wunderhorn. Da wurden Gedichte in der Stadt gesammelt. Leute durften Texte einsenden. Man ging auch in Stadtviertel, in denen überwiegend Ausländer wohnen, und hat dort die Leute gefragt, ob es da jemanden gibt, der Gedichte schreibt oder der Gedichte kennt, türkische Gedichte, libanesische Gedichte, was auch immer. Und diese Gedichte wurden zum großen Teil dann, also wenn sie nicht sowieso deutsch waren, übersetzt. Und meine Kompositionsklasse hat die vertont für Gesang, Chor und großes Orchester. Es war nämlich ein Projekt des Orchesters Heidelberg und des Opernchors Heidelberg. Und das wurde dann zweimal aufgeführt dort im Theater und war eine tolle Sache. Das war eine ewig lange Aufführung von, ich glaube, mit mehreren Pausen. 2-3 Stunden hat das mindestens gedauert, ich glaube sogar eher 4. Mit noch einem Vorspiel, wo die Blasorchester der Region ein Stück von mir gespielt haben, das ich für alle Blasorchester gemeinsam geschrieben hatte. Und so, also das war nochmal ein schönes Projekt. Und da gab es dann auch eine Veröffentlichung, ein Buch, in dem alles Mögliche abgedruckt wurde, Fotos und eine CD. Und für diese Veröffentlichung haben wir eben diesen Preis bekommen dann noch.
Ja, klasse.
Also eine lobende Erwähnung war das, glaube ich. Es war kein erster Preis, aber doch immerhin.
Wie funktioniert die Komposition eigentlich? Also wie kommt das Neue auf die Welt?
Ja, das ist nicht so einfach zu sagen. Ich kann das auch nicht sozusagen aus dem Boden stampfen, sondern ich beziehe mich meistens auf was, was es schon gibt. Entweder auf Musik, die es schon gibt, oder auf, also ganz häufig auf irgendwie Tondokumente, Aufnahmen, die ich finde und die mich interessieren. Es gibt natürlich auch eine andere Herangehensweise, aber ich erzähle vielleicht zuerst mal weiter, was daran mich interessiert. Ich habe einige Stücke geschrieben über Sachen, die ich im Radio oder im Internet oder auch auf der Straße gehört habe. Beispielsweise, es gab mal noch zu Zeiten des Kalten Kriegs nachts so zwischen 0 Uhr und 1 Uhr rätselhafte Zahlen durchsagen, so mit so einer ganz mechanischen Stimme. Ich weiß nicht, Sie haben das
vielleicht auch mal gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel daran. Ich habe auch den Film gesehen dazu.
Ja, ach, da gibt es einen Film inzwischen dazu, den kenne ich nicht.
Naja, doch, Ihren.
Ach so, ja. Ja, ja, das, okay. Ich habe dazu eben, wie gesagt, ein Stück geschrieben für Bassklarinette und diese Zuspielung.
Ja.
Eben so ganz mechanische Zahlen. 1, 2, 5, 3, 3. 1, 2, 5, 3, 3. 0, 9, 8, 2, 9. Und so weiter. Immer so Gruppen von 5 Zahlen, eine Pause dazwischen. Und man denkt sich, das hat irgendwas mit Agenten zu tun, und tatsächlich ist es auch so. Wie gesagt, im Kalten Krieg waren das vermutlich Nachrichten an Spione im Osten oder vom Osten an Spione im Westen.
Die im Radio gesendet worden sind.
Die wurden im Radio gesendet, für jeden hörbar, aber keiner hatte den Schlüssel. Der Schlüssel wechselte von Tag zu Tag und der wurde irgendwie auf andere Weise übertragen, oder es gab ein Codebuch, nach dem man da irgendwie den Schlüssel des Tages raussuchen konnte. Und dann war da, was weiß ich, irgendeine Nachricht wie auf der Autobahnbrücke sowieso muss jetzt wieder neu gebaut werden oder so. Es kann sich ja wahrscheinlich nur um eher nicht topwichtige Sachen gehandelt haben, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe verwendet, und das wiederum habe ich nicht eben selbst aufgenommen, sondern aus dem Internet mir runtergezogen, Zahlendurchsagen auf Farsi und auf Tadschikisch. Die stammten aus einem der vielen Afghanistan-Kriege, als die Nordallianz gegen die Taliban gekämpft hat, also noch bevor die Bundeswehr dahin ging und so weiter. Und ich habe keine Ahnung, was es da konkret ging. Wahrscheinlich auch irgendwie Frontpositionen und dergleichen, also schon eher schlimmere Sachen. Ich fand daran interessant, normalerweise sind diese Zahlendurchsagen immer von mechanischen Frauenstimmen gesagt, aber von Frauenstimmen jedenfalls. Und die Taliban haben keine Frau sprechen lassen. Da war es ein Mann mit tiefer Stimme. Und dadurch ergab sich daraus so ein seltsamer, bizarrer Dialog zwischen einer synthetischen Frau und einem synthetischen Mann, die gespenstisch miteinander kommunizieren oder nicht kommunizieren. Es gibt in beiden Sprachen mindestens ein einen Begriff, der gemeinsam ist und den wir auch verstehen können, das Wort Chiffre. Chiffre, Ziffer oder Chiffre ist das Wort für Null. Die Null kommt ja, wie wir wissen, aus Indien oder jedenfalls aus dieser Gegend. Und eben als Ziffer oder als Chiffre ist sie dann in unseren Wortschatz eingewandert. Ja, viel mehr kann man da dran nicht verstehen. Ich habe das dann zusammengebaut zu einem Zuspielband und ein Bassklarinettist kommuniziert dann wiederum damit und sendet seine eigenen Morsezeichen und kleinen Melodien damit rein. Und das ist dann so ein Dialog, eine Art von unverständlichem Dialog, der einen aber faszinieren kann und der einen, hoffe ich jedenfalls, reinzieht. Mir ist sowas wie Sog oder so eine Faszination in der Musik immer sehr wichtig.
Genug.
Ich bin nicht neutral am Klang interessiert, sondern eher daran, dass es eine Welt ist, die einen auf eine gewisse Weise vielleicht auch sogar einhüllt. Auf jeden Fall aber so absorbiert, ähnlich wie in einem Film, dass man da drin ist in dieser Musik. Mhm. Das ist ein Wunsch, den ich habe und eine Sehnsucht, die viele Musikstücke sozusagen für mich erfüllen können.
Also es ist ein Wunsch oder ein Anspruch auch, den Sie an Ihre eigene Musik
den
haben?
Ich an, ja, den
wenn
ich,
Sie, ja. Wenn Sie diese Arbeit machen, also bestehende Dinge in einen neuen Kontext setzen, ist ja das, ja. was Sie tun, und dann ja. weiterentwickeln,
ja.
miteinander auch kommunizieren lassen, mhm. dann wünschen Sie sich aber auch, dass das Publikum, dass es dem Publikum ähnlich geht.
Ja, genau, dass es davon fasziniert ist, dass es sich so dafür interessiert, denn es handelt sich ja fast immer um Sachen, die weit entfernt von den Hörgewohnheiten sind, oder ich möchte das gerne. Mhm. Manchmal hole ich die Leute vielleicht auch bei ihren Hörgewohnheiten ab und mache etwas, was ganz ähnlich ist wie das, was sie kennen, nur anders. Also das kommt häufig übrigens auch in meiner Theatermusik vor. Ein Stück, das, sagen wir mal, im 18. Jahrhundert spielt, wie, oder in einem fiktiven 18. Jahrhundert, wie Yvonne, die Burgunderprinzessin von Gombrowicz. Dafür habe ich eine Art Barockmusik geschrieben, die ständig verbogen ist, die so ein bisschen beschädigt ist und falsch, so wie die surreale Welt, die Gombrowicz eben beschreibt. Diese Burgunderprinzessin ist eine Frau, in die sich der Prinz von Burgund verliebt und die aber die nicht spricht. Die ist ganz unbeholfen. Sie ist nicht wirklich stumm, man weiß es nicht so richtig, aber sie weiß sich eben nicht zu benehmen. Und der ganze Hofstaat, zuerst ist man irritiert davon, dass die so gar nicht in dieses Hofzeremoniell reinpasst. Der Prinz hat sich's aber in den Kopf gesetzt und der Prinz hat recht. Und und trotzdem ist die Aufregung allenthalben sehr groß und der Haushofmeister versucht, diese Prinzessin auch noch zu vergiften. Nein, nicht zu vergiften, sondern man setzt ihr einen besonders grätenreichen Fisch vor, genau, beim Hofbankett. Und sie soll daran ersticken. Mhm. Und also um dieses surreal verschobene, höfische und vor allen Dingen konventionelle geht es eben bei Gombrowicz. Gombrowicz war ja selbst auch adelig und hat damit, glaube ich, sehr gehadert, hat aber auch natürlich mit dem Kommunismus sehr gehadert und so weiter. Und diese surreale Darstellung oder verschobene Darstellung von einer Realität, wie er sie erlebt hat, die ist da eben das Wesentliche. Und die Musik, die ich dazu gemacht habe, soll eben auch einerseits total konventionell sein, so wie viele barocke Musik ja auch ist, wenn sie nicht gerade von Bach ist, aber andererseits eben beschädigt und irgendwie verbogen und merkwürdig.
Also der Regelbruch sozusagen,
ja.
Von dem dann die Musik profitiert. Und
von dem die Musik profitiert, ja. Und durch den die Musik interessant wird. Mhm. Ne? Sollen wir das mal eben hören,
dieses, ja, gerne,
Stück? Das ist
gerne.
Nicht so lang. Barockmusik hört man ja gerne sozusagen zur Entspannung. Ne? Sie ist so harmonisch und voraussehbar, zweifellos auch oft. Sie kann natürlich auch sehr ausdrucksvoll sein. Es gibt großartige Barockkomponisten, gar keine Frage. Aber damals, man spürt es so, damals ist eben eine höfische Welt gewesen, eine aristokratische Welt. Der Musiker hat dafür gearbeitet und es war alles total festgelegt. Mhm. Es gab Regeln und die wurden eingehalten.
Mhm. Welche Rolle spielt die Aufführung der Musik für Sie?
Eine große Rolle. Also ich freue mich in der Regel sehr auf eine Aufführung. Meistens bin ich auch irgendwie selbst dran beteiligt, entweder als Musiker oder als Dirigent, mindestens als Berater. Es gibt, obwohl die Aufführungen, an denen ich nicht beteiligt bin, die freuen mich natürlich auch, weil ich dann merke, dass meine Musik sozusagen bewegt sich, ohne dass ich extra schieben muss durch die Welt. Es gibt Leute, die sich dafür interessieren. Das passiert zum Glück auch gelegentlich. Mich interessiert natürlich auch, wie die Leute darauf reagieren. Wenn sie es gut finden, freut es mich natürlich auch. Wenn ich aber Kritik bekomme, ärgert es mich nicht von vornherein, sondern mich interessiert schon auch, was jemand sagt, der Einwände hat oder der, gut, wenn jemand damit gar nichts anfangen kann, dann kommt man bei der Kommunikation vielleicht nicht sehr weit. Das passiert gelegentlich. Was ich nicht so schätze, ist Kritik, die einseitig ist. Also zum Beispiel veröffentlichte Kritik in der Zeitung ist für mich ein bisschen zweischneidige Sache. Man kann darauf nicht reagieren, nicht wirklich. Also der Komponist, der dann einen Leserbrief schreibt, ist irgendwie lächerlich. Das, so einer bin ich nicht. Wenn die Kritik negativ ist. Wenn sie positiv ist, würde ich es sowieso nicht machen. Auch wenn die positive Kritik vielleicht verfehlt ist. Sowas kommt ja auch gelegentlich vor. Gerade bei Theaterstücken habe ich das öfters erlebt, dass ich manchmal denke, wieso? Naja, aber gut, so ist das manchmal. Ja, wie gesagt, also die Funktion des Kritikers in der Zeitung ist für mich eine etwas zweischneidige, auch wenn ich manchmal sogar derselben Meinung bin. Aber die Auseinandersetzung mit Publikum, die schätze ich sehr. Und da gibt's manchmal auch überraschende Begegnungen. Ich hatte mal eine Aufführung von meinem Cello-Konzert in Paris, was für mich eine tolle Sache war, weil das war eigentlich für das Orchester, für das Radioorchester in Bremen geschrieben und für einen Cellisten aus Bremen. Und es wurde dann nochmal in Paris eben aufgeführt, ein paar Jahre später, mit einem tollen Dirigenten, Arturo Tamayo, und dem Rundfunkorchester von Paris. Das
ist und ein Spanier, ne? Arturo Tamayo?
Ja, ist ein Spanier, genau. Und einem auch wirklich sehr guten Cellisten, Dominique Villancourt. Und ich bin hingereist und habe mir das angehört natürlich. Und dann kam in der Pause, nachdem eben mein Stück gespielt worden war, ein junger Mann auf mich zu und begann, ich hatte mich eben auch verbeugt, deswegen wusste er, ich bin der Komponist, und begann auf Französisch mich dazu zu befragen, und mein Französisch war damals noch nicht besonders gut. Wir sind dann aufs Englische umgeschwenkt und dann stellte sich raus, schließlich sind wir mal beim Deutschen gelandet, er war ein Mitglied der Fremdenlegion. Er war aus Oberfranken oder so und war zur Fremdenlegion gegangen und ging regelmäßig in Konzerte mit neuer Musik. Ich fand diese Kombination von einem vermutlich ja vielleicht mal verzweifelt gewesenen jungen Mann, der nach Frankreich zur Fremdenlegion geht und dort aber auch irgendwie offensichtlich einsam ist und in solche Konzerte geht, das fand ich äußerst faszinierend und verblüffend und so weiter. Ich habe mich eine Weile mit ihm unterhalten, aber er hat dann auch relativ bald Tschüss gesagt. Er hat mir gesagt, dass ihn mein Konzert wahnsinnig beeindruckt und wahnsinnig getroffen hat. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, denn es war offensichtlich nicht das normale neue Musikpublikum, ne, dieser Mann. Aber er wollte sich das anhören und er war irgendwie davon ergriffen. Das war toll.
Könnten Sie das normale neue Musikpublikum beschreiben? Ist das ein bestimmter Typ? den das interessiert?
Ja, das sind vielleicht Leute, die sogar so ein bisschen ähnlich sind wie ich, die schon eine gewisse Vorkenntnis haben auf dem Sektor, die es interessiert, was ist sozusagen, was ein ihnen noch nicht bekannter Komponist Neues auf die Beine stellt, was der mit dem Orchester macht oder mit der Kammermusik. Und den sozusagen der Kanon der klassischen Musik nicht ganz ausreicht, möchte ich mal sagen. Es gibt da sicher auch Leute, die nur ganz bestimmte Arten von Musiken schätzen und für die ein großer Teil der jetzt produzierten Musik irgendwie verfehlt ist oder ein Sakrileg vielleicht sogar, die da sehr sehr orthodox sind, wiederum auf ihre Weise, die fundamentalistisch sind. Solche Auseinandersetzungen gibt es da reichlich natürlich. Ich nehme diese Auseinandersetzungen nicht sehr ernst und halte sie für nicht weder für zielführend noch für besonders wichtig.
Ja, sie sind doch beschränkend.
Ja, natürlich, ja klar. Ja. Aber vielleicht, wenn man sozusagen sich für eine bestimmte Richtung entschieden hat und die weiter verfolgen möchte, dann ist es vielleicht sogar zur Selbstvergewisserung manchmal notwendig, dass man sagt, es geht nur so und nicht anders. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, gerade in Deutschland ist das zumindest eine Zeit lang enger gefasst gewesen als in anderen Ländern. Und da hat eine gewisse nicht ganz glückliche, also es gibt eine Ursache dafür, die, na, ich will ja jetzt nicht so direkte Schuldzuweisungen machen, aber die musikalischen Veröffentlichungen oder die musikkritischen Veröffentlichungen von Adorno haben da eine gewisse Rolle gespielt.
Ah, ja.
Adorno ist an sich ein toller kritischer Geist gewesen und hat zu vielen Sachen auch total richtige Sachen geschrieben. Zur Musik war er aber ein bisschen voreingenommen, möchte ich mal sagen. Er war Schüler von Alban Berg, einem total wichtigen neuen Musikkomponisten, und hat selbst eben auch komponiert und war dann aber total fixiert auf die Schönberg-Schule im Grunde und hat aus meiner Sicht völlig verfehlte Sachen geschrieben über Jazz zum Beispiel und über Stravinsky. Und die Äußerungen dazu, die sind einfach völlig falsch. Da hat er völlig die Realitäten verkannt. Und das hat bei Adorno-Nachfolgern in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik, zu einer sehr großen Orthodoxie geführt und zu schlimmen Auseinandersetzungen zwischen Verfechtern, die eher Adorno zugeneigt waren, und anderen wie Kagel oder anderen Leuten, die viel freier waren und viel mehr gelten lassen wollten.
Ja, vielleicht passiert das, wenn man auf der einen Seite eine kritische Theorie schreiben möchte, dann aber zugleich auch noch sich zu Musik auskennen will.
Ja. Gut, ich will jetzt gar nicht so viel zu Adorno sagen, aber ich finde es grotesk, dass ein Mann, der viel Gutes und Richtiges über Antisemitismus geschrieben hat und so weiter, dass der ein Buch schreibt, in dem er Wagner verteidigt, nur weil Wagner halt ein wichtiger Komponist für die Schönberg-Schule war. Mhm. Wagner ist zweifellos auch ein wichtiger Komponist, aber er war halt auch ein großer Antisemit, und der Antisemitismus schlägt sich auf eine gewisse Weise in seinen Opern ja auch nieder. Vielleicht nicht in der Art, wie er komponiert.
Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet Adorno das schreibt.
Ja, eben. Es war offensichtlich notwendig, Wagner zu rehabilitieren oder zu sagen, der ist trotzdem wichtig. Also zu Musik hat Adorno viel Richtiges, aber auch viel Falsches geschrieben. Mhm. Und das hat eben zu einer Verfestigung in der Auseinandersetzung, gerade in Deutschland, geführt. In anderen Ländern glaube ich weniger. Aber wie gesagt, für mich sind diese Auseinandersetzungen nicht so wichtig, sondern ich lese zum Beispiel auch keine Musikzeitschriften. Das habe ich schon lange aufgehört. Ich hatte ganz zu Anfang diverse Abonnements, wie man das eben so hat.
Ja.
Habe ich schon lange nicht mehr.
Aha.
Ich kriege die Sachen, glaube ich, trotzdem mit.
Sie waren oder sind aktiv in der Republik Kongo.
Ja, das ist ein ganz anderes Projekt und eins, das mir auch sehr am Herzen liegt. Das ist ein Jugendorchester, das ein kongolesischer Dirigent gegründet hat, Josias Ngahata. Der hat 2017, glaube ich, den Gedanken gehabt, ich möchte gerne ein richtiges Sinfonieorchester in der klassischen europäischen Besetzung hier bei uns in Brazzaville auf die Beine stellen mit Jugendlichen deswegen. Er hat eigentlich mit einem Erwachsenenorchester angefangen. Besser gesagt, das war bestenfalls ein Kammerorchester, eine ganz kleine Besetzung. Und das waren Kollegen, die er in Kinshasa kennengelernt hatte. Der Josias Ngahata hat in Kinshasa Musik studiert. Dort gibt es eine Akademie, das INA, das Institut National des Arts. Da kann man Musik studieren, und aber auch Tanz und bildende Kunst und so, solche Dinge. Und man kann dort ein Diplom machen. Das ist, würde ich mal sagen, ungefähr auf dem Level von einem Bachelor hierzulande. Aber trotzdem eine richtige akademische Ausbildung. Und er kannte von da eben Kollegen, die Geige, Bratsche, Cello, Flöte und so weiter gespielt haben. Und mit denen zusammen hat er ein kleines Orchester formiert. Und dann hat er sich gedacht, es wäre doch gut, wenn es noch mehr Musiker gibt, die muss ich ausbilden, also mache ich ein Jugendorchester. Er war damals in Kontakt mit dem deutschen Botschafter, denn er hat dem Sohn des deutschen Botschafters Klavierunterricht erteilt. Und der deutsche Botschafter hat gesagt, das ist ein tolles Projekt, Josias, ich versuche mal da Unterstützung aus Deutschland dafür zu kriegen. Und da es im Kongo kein Goethe-Institut gibt, lag es nahe, den SES zu befragen. SES ist Senior Experten Service, das ist eine, ich möchte mal sagen, eine Art Agentur, die ehemalige Ingenieure beispielsweise in Länder des globalen Südens vermittelt, damit sie dort bei irgendwelchen Unternehmen Tipps geben, wie man die Arbeit verbessern kann oder wie man neue Märkte erschließt oder solche Dinge. Also eigentlich eher wirtschaftlich orientiert und ganz praktisch und so weiter. Und mit Musik hat der SES erstmal gar nichts zu tun. Und tatsächlich ging's auch bei dieser, mit dieser ersten Anfrage des deutschen Botschafters, glaube ich, erstmal nicht weiter. Der SES sitzt in Bonn und ich kann gar nicht genau sagen, wer genau, aber ich habe einen alten Schulfreund in Köln, Christian Stach, der ist Kontrabassist beim WDR, und der fuhr damals schon regelmäßig nach Kinshasa, denn in Kinshasa gibt's ein berühmtes Orchester der Kimbangisten. Die Kimbangisten wiederum sind eine Freikirche und die haben ein Sinfonieorchester, das auch, über das gibt es einen tollen Dokumentarfilm von Anfang der 2000er Jahre, der heißt Kinshasa Symphonie. Da wird dieses Sinfonieorchester porträtiert, wie sie, ich glaube, Carmina Burana von Karl Orff einstudieren und das dann auch aufführen. Christian ist oft hingefahren, hat dort auch unterrichtet, die Kontrabassgruppe, hat auch weitere Leute aus seinem Orchester dazu gebracht, auch dorthin zu fahren und dort sozusagen eine Art Patenschaft zu gründen. Und deshalb kam man irgendwie vom SES auf den Christian Stach und der wiederum hat mich gefragt, ob ich nicht Zeit hätte, in Brazzaville irgendwie dieses
Jugendorchester aufzubauen.
Genau, dieses Orchester mit zu unterstützen, also im Grunde Instrumentalunterricht zu geben.
Ja.
Ich war da vielleicht nicht hundertprozentig der Richtige, denn ich spiele kein Streichinstrument und die Streicher sind ja eigentlich die wichtigsten erstmal. Die sind ja das Herz von so einem Sinfonieorchester. Aber ich hatte trotzdem sofort total Lust. Und ich spiele eben Posaune und Klavier und es war schon immer eine Sehnsucht von mir, nach Afrika zu gehen. Aber ich wollte nie als Tourist nach Afrika gehen. Das kam mir immer ein bisschen komisch vor, schon gar in Ländern, in denen ich die Sprache nicht richtig spreche. Und so ein Projekt, wo ich gebraucht werde, wo ich eine Aufgabe habe und dadurch in Kontakt mit Musikern dort komme, das war für mich ideal. Und deswegen habe ich da sofort Ja gesagt, habe versucht, mein Französisch ein bisschen aufzubessern, denn mit Englisch kommt man da leider nicht weit. Und bin dann dahin gefahren, 2018, völlig ahnungslos. Es war mein erstes Mal in Afrika, südlich der
Sahara. Hatten Sie ein paar Instrumente dabei?
Ich hatte viele Instrumente dabei, ja. Ich habe dann schon gesammelt, denn ich wusste, man braucht alles Mögliche. Ich hatte so größenordnungsmäßig, ich weiß es jetzt nicht mehr sicher, ich hatte auf jeden Fall 2 Posaunen, mindestens 3 oder 4 Geigen, 2 oder 3 Flöten. Was hatte ich denn noch? vielleicht noch eine Bratsche könnte sein, aber jedenfalls einen Riesenkoffer und zusätzlich noch einen Posaunenkoffer und meinen richtigen Koffer und so weiter, so einen Berg mit Instrumenten. Und ich bin da in Brazzaville am Flughafen eben ausgestiegen, kam dann beim Zoll vorbei. Der Zollbeamte hat gefragt, vous êtes musicien? Ich habe gesagt, oui, oui. Okay, dann gehen Sie mal durch. Da war ich heilfroh, weil ich dachte, ich muss das jetzt alles verzollen.
Ja.
Ne, für jedes irgendwie 100 Euro oder was auch immer.
Ja.
Nein, das war nicht der Fall. Das war völlig problemlos. Und dieses Projekt hat sich dann ganz toll entwickelt. Also beim ersten Mal war ich eben alleine, aber der Josias Ngahata hatte zum Glück noch ein paar von seinen Kollegen aus Kinshasa gefragt, ob sie eben rüberkommen können. Brazzaville und Kinshasa liegen sich direkt gegenüber. Dazwischen ist der riesenbreite Kongo und das sind die zwei nächstgelegenen Hauptstädte der Welt vermutlich, kann man so sagen. Brazzaville eben die Hauptstadt der Republik Kongo, Kinshasa die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, früher Zaire. Mhm. Und der Kontakt ist eng, das ist dieselbe Kultur. Früher war das auch ein gemeinsames Königreich Kongo. Der Kongo als Grenze ist willkürlich, ne, ist eine koloniale Erfindung. Mhm. In Afrika sind Flüsse eher was Verbindendes, das sind Straßen, ne, die Orte verbinden und nicht Grenzen. Mhm. Und auch heutzutage, obwohl das eben zwei getrennte Länder sind, ist der Kontakt eng. Es gibt zum Glück auch im Moment keinerlei politische Schwierigkeiten oder so gut wie keine, man kann es nie so ganz genau sagen. Also deswegen gab es da also kongolesische Musiker aus Kinshasa, die eben auch unterrichtet haben. Und wir haben dann, ja, ich war 4 Wochen zuerst mal dort, wir haben viel Unterricht gemacht, viel geprobt und hinterher ein schönes Konzert gemacht im Institut Français. Und das Ergebnis war eigentlich total erfreulich, aber dennoch kam als Reaktion von den Franzosen, von der Direktrice des Institut Français, also das Niveau dieses Kinderorchesters ist viel zu niedrig, beim nächsten Mal geht das nicht, die können da nicht mehr spielen. Da war ich doch einigermaßen verblüfft und dachte, das ist aber befremdlich. Letztendlich war das auch wieder Eifersucht, ne? Dass da ein Projekt zustande kommt mit Unterstützung der Deutschen und die deutsch-französische Freundschaft ist nicht so tief, wie man vielleicht denken könnte. Also es kommt auf Leute an natürlich.
Es ist schon verdächtig, dass das ständig betont wird.
Ja, ja. Sie könnte auch gut funktionieren und an manchen Stellen funktioniert sie bestimmt auch gut, aber dort, der damalige französische Botschafter war offensichtlich sehr ambitioniert und hat dem deutschen Botschafter, der sein Büro in der französischen Botschaft hatte, weil die Deutschen hatten da kein eigenes Gebäude, der hat dem nichts gegönnt offensichtlich. Also es gab da irgendwie Spannungen und das wurde dann ausgelassen an diesem Kinderorchester. Naja, später lief es dann, ich war dann noch ziemlich häufig dort, später lief es dann besser, schon als ich das nächste Mal dort war, im selben Jahr noch. Ich wurde nämlich eingeladen, das war dann ein französisches Projekt, ein Chorwettbewerb in Brazzaville. Alle Chöre, jede Kirche in Brazzaville hat dort einen großen Chor und diese Chöre sind wirklich sehr gut. Die Leute können sagenhaft gut singen, das muss man wirklich sagen. Und für diese Chöre wurde ein Wettbewerb veranstaltet und der fand eben auch im Institut Français statt und es sollte eine internationale Jury das beurteilen und ich war dann eben als deutscher Juror mit eingeladen. Ich saß neben einer Französin, natürlich einem Kongolesen, der Vorsitzende war, einem Mann aus Kamerun und einem Mann aus Benin. Und das war eigentlich eine total interessante Sache und war eben im Institut Français. Und da ich eben da nochmal eben für, das waren auch nochmal 3 Wochen, glaube ich, auch wieder im Kongo war, habe ich dann auch immer Abstecher zu dem Jugendorchester gemacht. Die hatten da gerade den Abschluss ihrer ersten Phase und habe bei denen auch noch ein bisschen geprobt. Und da hat mir dann plötzlich dann nach diesem Wettbewerb die Direktrice des Institut Français gesagt, ja, es täte ihr sehr leid und beim nächsten Mal sei das Jugendorchester sehr gerne wieder Gast. Und so. Das war alles irgendwie bizarr. Ich glaube, die Direktrice des Institut Français ist Das Institut Français ist anders aufgebaut als das Goethe-Institut. Das Institut Français ist dem jeweiligen Botschafter direkt unterstellt. Und sie war sozusagen Untergebene dieses sehr ambitionierten Botschafters und hat ausgeführt, was er gesagt hat. Ne? Mhm. Und als sie gemerkt hat, es läuft irgendwie doch auch irgendwie wieder ein bisschen besser, konnte sie sich davon offenbar wieder ein bisschen befreien. Also ich, trotzdem, die Sache war bizarr und eigenartig. Naja, in späteren Jahren sind wir dann zu mehreren hingefahren, denn wie gesagt, ich kann ja nicht diese ganzen Instrumente unterrichten. Und ich habe dann in Hamburg eine ganze Reihe von anderen Musikern gefunden, die eben auch Französisch können und Zeit haben. Das waren die beiden Voraussetzungen. Und wir sind dann die nächsten Male immer zu viert oder fünft hingefahren und konnten dann im Grunde das ganze Orchester unterrichten, ja, und weiterentwickeln. Mhm. Und das war immer toll. Die Kinder sind so motiviert und können gar nicht aufhören zu spielen und zu üben. Sie werden irgendwie, sie waren immer nachmittags dann da. Vormittags ist ja Schule. Mhm. Nachmittags haben wir Unterricht gemacht und geprobt und die kamen so, sagen wir mal, zwischen 2 und 3. Also Pünktlichkeit ist da nicht so die große Stärke. Aber die Motivation ist riesig und die blieben immer bis um 6. Um 6 wird es ja schlagartig dunkel, da wurden sie alle abgeholt. Und ja, wenn man, ich hatte da zum Beispiel eine riesen Klavierklasse, das waren bestimmt immer so 15 Kinder und die wollten alle jeden Tag drankommen. Da hat man für jeden natürlich immer nur so 10 Minuten. Ja. Und es gab dann so verschiedene kleine Keyboards und an denen hatten die dann, haben die dann weitergeübt, mit ganz leise eingestellt, damit sie nicht zu sehr stören. Aber es war natürlich die ganze Zeit, also es war sehr schwer, sich zu konzentrieren, möchte ich mal sagen, weil die ganze Zeit hat es irgendwo immer geklimpert. Ja, und ja. Aber alle haben überhaupt nicht aufgehört, sondern immerzu weitergemacht. Auch die Geiger in irgendwelchen Ecken oder auf den Balkons oder so. Dazu muss ich sagen, ja, ich habe dazu natürlich auch Bilder. Wir haben in einer Berufsschule den Unterricht gemacht. Es gibt kein eigenes Gebäude für dieses Jugendorchester, sondern Josias hat Räume in einer Berufsschule gemietet. Nachmittags wurde die nicht oder nur wenig benutzt und es gab da eben auch so einen großen umlaufenden Balkon und da konnten wir den Unterricht machen und eben auch in diesen Klassenräumen. Da muss ich vielleicht doch mal was zeigen. Das ist jetzt ein bisschen nicht ganz historisch in der richtigen Reihenfolge. Also hier sieht man, wie ich dirigiere. Das ist in einem Raum, der zu einer Kirche gehört. Man sieht hinten einen großen Chor. Das war jetzt vor dem letzten Abschlusskonzert, das wir in einer großen katholischen Kirche in Brazzaville gemacht haben. Vorne sieht man die Kinder und Jugendlichen, wie sie Geige spielen. Und man ahnt schon, es ist irrsinnig heiß die ganze Zeit. Ja. Klimaanlage existiert nicht. Es gibt bestenfalls Ventilator, aber auch in diesem Raum gab es keinen Ventilator. Hier sieht man in einem dieser Räume in dieser Berufsschule, wie ich an einem elektrischen Klavierunterricht gebe, da eine Anfängerin und wir spielen vierhändig.
Wie werden diese Kinder auf dieses Angebot aufmerksam?
Josias ist wahnsinnig gut vernetzt. Also ich kann es auch nicht so ganz genau sagen. Er inzwischen schaltet er eigentlich immer Fernsehwerbeclips. Und sagt, man kann sich wieder neu einschreiben. Es gibt so eine minimale Gebühr, die man bezahlen muss. Die Eltern müssen umgerechnet etwa, ich glaube, 25 Euro für ein Jahr bezahlen, für den Unterricht. Aber ich glaube, anfangs ging das noch nicht übers Fernsehen. Da ging es, glaube ich, über die Kirchen hauptsächlich. Mhm. Er hat das irgendwie über die Kirchen publik gemacht. Hier sieht man einen von meinen Kollegen, da ahnt man auch schon, in was für einem Zustand diese Räume sind. Ja. Es sind einfach, die Fenster sind halt offen, damit es ein bisschen belüftet ist. Die Hitze ist groß. Und hier hinten sieht man eine weitere Hamburger Kollegin, die da Cello spielt und die Cellisten unterrichtet. Das hier ist Stefan Köttgen, das ist Krischer Weber. Stefan Köttgen, der ein toller Geiger ist, ein toller Musiklehrer auch, den ich eben auch von Tuten und Blasen her kenne. Da spielt er Tuba. Und der hier mit den Kindern arbeitet. Fotos habe ich natürlich hauptsächlich, wenn ich selber nicht beteiligt bin. Hier sieht man den Josias Ngahata unten in dem Hof dieser Berufsschule, eben so einigermaßen im Freien, weil häufig sind die Räume einfach nicht groß genug für 50 oder 60 Kinder.
Naja, wenn das im Fernsehen dargestellt wird, dann ist natürlich die Nachfrage auch unheimlich groß.
Die Nachfrage ist groß. Ja. Durch Corona ist sie natürlich stark eingebrochen, aber wir haben letztes Jahr wieder ganz gut anknüpfen können. Hier unterrichte ich auch. Es ist immer diese Situation in dem sogenannten Klavierzimmer, wo alles aufbewahrt wird, die ganzen gespendeten Instrumente und hier eben der Drucker und noch verschiedene andere Gerätschaften und so weiter. Das ist alles immer unglaublich eng. Vielleicht erstmal ein kurzer Videoclip, wie ich hier eine Probe leite. Das war 2020, da mussten wir vorzeitig abbrechen. Das ist denn im März 2020 begann ja die Corona-Krise und das ist so wenige Tage vorher. Ja, also hier war geplant in einer Kirche in Wensee. Wie gesagt, wegen Corona kam es dann nicht mehr dazu. Aber ich habe hier jetzt ein Video von unserem Auftritt im letzten Jahr. Das war in der größten katholischen Kirche in Brazzaville. Wir sind sonst auch im Kongresssaal aufgetreten und wie gesagt eben auch beim ersten Mal im Institut Français, die auch einen ziemlich großen Konzertsaal haben. Hier, das wird man sehen, das ist noch viel größer. Das ist jetzt das letzte Stück unseres Konzerts damals, letztes Jahr. Das war am Tag vor dem Tag der Unabhängigkeit, vor dem Nationalfeiertag. Und wir haben als letztes Stück den Antibontons Cha-Cha von Joseph Cabasele gespielt. Das ist ein berühmtes Stück, sehr einfach eigentlich, eine Rumba Congolaise mit Text zur Unabhängigkeit des Kongo. Total berühmt und wie man merkt, die Leute jubeln, sind total begeistert davon. Hier hinten blau gewandet ist eben auch einer von diesen Kirchenchören, der katholische Chor, der zu dieser Kirche gehört. Davor sitzt das Orchester und Josias Ngahata dirigiert. Und ich spiele einfach mal. Ich war da gerade nicht beteiligt, deswegen habe ich da filmen können. Oh.
Ja, wenn man die Begeisterung der Leute so mitbekommt, das ist natürlich auch für sie sehr motivierend.
Ja, und man merkt daran auch, diese Musik ist für die Leute wirklich wichtig. Ne? Mhm. Sie ist eine Bestätigung dafür, dass die Kultur, die sie selber machen, wirklich ernst genommen wird, wirklich wichtig ist. Ich glaube, auch dafür ist so ein Symphonieorchester nicht schlecht. Ich habe zuerst gedacht, na ja, ist das denn überhaupt passend? Diese Musik wird doch eigentlich eher von Bands gespielt, ne? Mhm. Traditionell von Bands. Da sind durchaus auch Bläser dabei und so weiter. Aber es ist eine populäre Musik. Warum Symphonieorchester? Aber ich glaube, und der Gedanke, das ist ja nicht mein Gedanke, sondern der von dem Josias Ngahata, der Gedanke, die Musik der Afrikaner mit diesen Texten auch, wo es ja um die Unabhängigkeit geht, in den Kanon der klassischen Musik aufzunehmen, der Musik der Welt sozusagen, wie die Musik von Beethoven oder von anderen großen Komponisten. Dieser Gedanke ist richtig. Das scheint so ein bisschen seltsam zu sein, so ein bisschen angestrengt, aber ich glaube, das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis, das es geben kann, dass wir wirklich auf einer Augenhöhe sind, das ist, das darf man nicht unterschätzen. Das ist sehr wesentlich. Und es ist auch erst letztes Jahr gewesen, dass die Rumba Congolaise, also diese ganze musikalische Kultur, zu der dieser Song gehört, der ja ein besonders einfacher ist, es gibt da viel kompliziertere, die sind aufgenommen worden ins Weltkulturerbe der UNESCO. Mhm. Und da ist auch ein kleiner Film, den habe ich jetzt hier leider nicht, vom BBC gemacht worden mit dem Jugendsymphonieorchester von Josias. Mhm. Das fand ich total gut und total passend und auch eine unglaubliche Aufwertung.
Ja, ne? Und es wird auch dadurch aufgewertet, dass es ja junge Leute machen, diese Musik, die da so wichtig ist.
Ja, und die sind auch interviewt worden in diesem Clip von der BBC. Und einer, der Flötist, der auch total begabt ist, Nissi, hat so wunderbar ausgedrückt, wie diese Musik, die er da macht, diese klassische Musik und aber auch die kongolesische Musik, wie die ihn glücklich macht. Mhm. Und dass das eben nicht nur so eine Bildungsarbeit ist, was weiß ich, wie irgendeine Fremdsprache lernen oder so, sondern dass es direkt ihn emotional froh macht und dass es deswegen so wichtig ist für ihn. Der wird sicher nie Berufsmusiker werden, weil für Berufsmusiker gibt's im Kongo noch viel weniger Chancen, irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen als anderswo. Allenfalls eben in der Popmusik, aber das ist gar nicht wichtig, sondern für ihn selbst ist Musik machen jetzt eben ein Bestandteil seines Lebens und das finde ich toll. So wie für mich ja auch. Dass ich damit mein Geld verdienen kann, ist umso schöner.
Ne? Ist umso schöner, ja. Wobei Sie ja womöglich noch viel mehr Geld hätten verdienen können mit einer anderen Form von Musik, mit einer anderen Musik.
Ich hätte wahrscheinlich sogar schon als Musiklehrer teilweise mehr Geld verdient als freier Komponist, muss man ehrlicherweise sagen.
Aber das war zweitrangig.
Ja, es ist zweitrangig. Ja. Nee, ich war wirklich froh, als sich für mich diese Möglichkeit ergeben hat, dass ich Komponist werden kann und dass das mein Lebensweg wird und das ist schön. Und so der finanzielle Erfolg, der ist, das merkt man ja, glaube ich, auch deutlich, der ist für mich einfach längst nicht so wichtig.
Es gibt viele Leute, die dem Materialismus hinterherlaufen und dann letztlich irgendwo in der Leere enden.
Ja, eben.
Und diesen Umweg haben sie gar nicht gemacht, sie sind direkt. Nee.
Ja, das, ne? Ja, das hat sich eben so ergeben. Ne? Mhm. Das war wirklich ein glücklicher Zufall. Und dass sich dann da wiederum unter Umständen alle paar Jahre wieder neue Abzweigungen ergeben, denen man eben folgen muss. Oder manchmal sagt man auch, nee, das mache ich jetzt nicht.
Lassen Sie aus.
Das ist dann halt so. Jetzt zum Beispiel mit der Theatermusik hat es mehr oder weniger für mich aufgehört. Mit Corona war wirklich ein großer Einschnitt. Es gab dann noch ein paar Theaterprojekte, die auf Video aufgezeichnet wurden, ich habe damals ziemlich viel mit dem Theater Osnabrück gemacht, mit einem Regisseur dort, Dominik Schnitzer, der da der leitende Regisseur ist. Und eins von diesen Theaterprojekten wurde einfach nur zu einem Spielfilm gemacht. Dieser Spielfilm ist sogar ganz gut geworden, aber es ist eben nicht mehr Theater. Und jetzt im Moment habe ich keine neuen Theaterprojekte, aber ich habe freie Projekte und wie gesagt, ich bin jetzt 65, also vielleicht ist auch das normale Berufsleben, wie sie ja für viele Leute mit diesem Alter dann auch ein bisschen zu Ende und man muss sich eben anderweitig orientieren. Mhm. Und diese Projekte, die nicht bezahlt sind, die wird es natürlich immer weitergeben und dann muss man halt sehen, wie man sich irgendwie finanziert, aber das wird schon auch gehen.
Das klang jetzt gerade so abschließend, als wenn Sie sagen wollten, mit 65 ist mein aktives Berufsleben eigentlich vorbei.
Naja, das Berufsleben, wo ich sozusagen mit Aufträgen, wo ich Aufträge erfülle, das ist möglicherweise vorbei. Aber die freien Projekte, die gehen weiter. Ne? Und zum Beispiel alle meine Musiktheaterprojekte oder die meisten jedenfalls sind freie Projekte. Dafür stellt man Anträge, dann wird man irgendwie gefördert, wenn man Glück hat, mehr oder weniger gut. Und damit finanziert man das. Und da geht sicher noch einiges. Und da bin ich noch gar nicht am Ende. Da habe ich noch einiges vor.
Ja, schön. Ja, schön. Arbeiten Sie eigentlich auch mit Künstlern ganz anderer Gisets zusammen, die mit Musik gar nichts zu tun haben? Jetzt könnte man natürlich im weiteren Sinne sagen, dass auch ein Regisseur ein Künstler ist.
Ja, ja, na ja, klar. Also eben. Mit Regisseuren arbeite ich zusammen, mit unter Umständen mit Tänzern, mit Musikern ohnehin, mit bildenden Künstlern bisher eher nicht. Wobei auf eine gewisse Weise vielleicht doch auch, meine Schwester ist Grafikerin und die Plakate für unsere Projekte, die macht meistens sie und natürlich arbeiten wir dann zusammen, wir reden darüber, aber das geht häufig ruckzuck, dass man sich da auf irgendwas einigt. Ich erinnere mich an ein Projekt, da war ich noch Jugendlicher, da hatte ich Unterricht bei einem Kantor in Bremen. Der hat mir Klavierunterricht gegeben und auch so anfänglichen Kompositionsunterricht, so ein bisschen. Und der hatte ein Projekt dann mal, das hieß Nach Musik malen. Da wurden, das fand da auch in dieser Gemeinde statt, und da wurden die teilnehmenden Zuhörer aufgefordert, auf großen Papierbögen zu malen, assoziativ, was sie hören. Und wir haben eben Musik aufgeführt, Musik, die von mir komponiert war und von ihm. Und da gab es sozusagen eine Verbindung zwischen bildender Kunst und Musik. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ich habe das allerdings nie wieder so fortgesetzt.
Ja, damit dringen Sie natürlich sehr tief in die Leute auch ein, ne?
Ja.
Wenn Sie sagen, mal doch mal, was dir gerade in den Sinn kommt.
Ja.
Mal deine Assoziation zur Musik zum Beispiel.
Man ist dann auch nicht mehr nur so passiver Zuhörer, sondern man setzt das gleich in eine eigene kreative Aktion.
Ja, man trägt
eigentlich
bei.
Ja, ja.
Man könnte sagen, das ist ein Gesamtwerk, das entsteht.
Ja.
Das auch aus den Aufzeichnungen, aus den Skizzen des Publikums.
Und für jeden ist es interessant und es ist eine Art von Rezeption, die ganz nonverbal stattfindet. Das ist ja ohnehin eine Sache, die mich seit jeher total interessiert, was ist eigentlich nonverbales Denken? Und da gibt es eben sehr viel. Musikalisches Denken auf jeden Fall, wenn man improvisiert, denkt man ja, ne? Aber absolut ohne Worte.
Und wenn man intuitiv,
ja,
vor allem.
Ja, und wenn man malt, eben auch. Intuitiv, zweifellos, aber man improvisiert natürlich auch mit Absicht gelegentlich. Ne? Man möchte auch vielleicht was Bestimmtes, wo Bestimmtes hin. Man hat eine Entwicklung im Kopf, das ist auch intuitiv, aber man ist nicht in jedem Moment sozusagen seinen momentanen Einfällen ausgeliefert, sondern man verfolgt schon auch einen Pfad, das ist durchaus zielgerichtet.
Interessant, was Sie sagen. Also jemand, der intuitiv vorgeht, der kommt ja zu Ergebnissen ohne Vernunft. Und ohne, dass er erklären kann, wie er da hinkommt. Aber wenn Sie sagen jetzt, wenn Sie improvisieren, dann haben Sie vielleicht Konzepte im Kopf und auch eine Richtung, in die Sie das entwickeln möchten.
Ja.
Und das scheint mir aus beidem zu bestehen. Also einmal aus sowas wie Intuition und Gefühl.
Zweifellos.
Und auf der anderen Seite aber auch aus, sagen wir mal, bestehenden Konzepten, die dann zur Anwendung kommen.
Ja, also gerade Musik hat ja viele Parameter. Und man kann sagen, es gibt ja auch solche Kompositionen, die Teile des Musikmachens freilassen und andere festlegen. Es kann zum Beispiel festgelegt sein, eine bestimmte Abfolge von Lautstärken, die muss man irgendwie erfüllen von Ton zu Ton. Aber welche Töne das sind, das bleibt mir überlassen. So arbeitet zum Beispiel Christian Wolff, ein amerikanischer Komponist, der im Umkreis von John Cage viel gemacht hat. Und in letzter Zeit habe ich öfter Partituren von ihm mit anderen zusammen aufgeführt. Und dieses Konzept finde ich interessant. Es kommen da, wenn man mit guten Musikern arbeitet, kommen da wirklich interessante Musiken dabei raus. Wenn man das zum ersten Mal macht, dann denkt man, naja, das ist jetzt sehr beliebig. Es könnte auch irgendwas anderes werden. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich mich damit so lange befassen will oder ob ich nicht was doch Komplexeres machen möchte. Aber wenn die anderen Musiker, mit denen man zusammenarbeitet, auch eine große Kenntnis des Improvisierens haben und eine große Erfahrung, dann ist das Ergebnis faszinierend. Und dann kommt was dabei raus, was sozusagen das Produkt von allen ist und doch mehr als jeder Einzelne hätte machen können. Und da ist ja nonverbales Denken, das teilweise intuitiv ist und teilweise doch sehr gerichtet, das tritt da in Aktion. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der vermutlich von der Philosophie noch nicht endgültig erforscht worden ist oder von anderen, vielleicht auch eher kognitiven Wissenschaften.
Das gibt's in der Managementlehre oder in der Unternehmensführung spielt das eine große Rolle. Ne?
Ja.
Man sagt ja gerade besonders talentierten Unternehmern nach.
Ja.
Ne? Stellen sich so einen archetypischen Unternehmer vor.
Ja.
Sehr erfolgreich, sehr konservativ in Generationen denken und so weiter.
Ja.
Man sagt ihnen ja nach, dass sie, wenn sie sehr erfolgreich sind, auch sehr intuitiv entscheiden und wissen, was jetzt zu tun ist.
Ja.
Und wenn man die fragt, warum machst du das jetzt, dann können die das nicht erklären.
Ja.
Dann sagen die, ja, ich habe das Gefühl, die verändern auch ihre Sprache.
Ja.
Die sagen nicht, ja, ich habe mir hier berichten lassen und das sind die Ergebnisse.
Ja.
Dann braucht man ja auch keine Entscheidung, wenn die Dinge klar liegen.
Ja. Ja.
Sondern sie brauchen ja eigentlich nur entscheiden und wahrscheinlich ist das Spielen eines Instruments auch eine Verkettung von kleinen Entscheidungen. Die brauchen sie ja nur dann, wenn unklar ist, wohin es eigentlich genau gehen soll.
Ja, ja. Das ist absolut richtig. Das ist übrigens auch das, was ich, wenn ich über Komposition nachdenke oder Komposition lehre, worüber ich hauptsächlich spreche. Wie entscheidet man? Es geht um Entscheidungen eigentlich. Das ist eine Folge von Entscheidungen. Die sind längst nicht so wichtig wie eine Unternehmensentscheidung natürlich, die ja wirklich eine Schicksalsfrage für die Angestellten sein kann.
Aber letztlich die betriebliche Realität in so einem Unternehmen ist ja auch eine Aneinanderreihung von kleinen Entscheidungen, die in der Summe dann aber durchaus große Effekte zeigen.
Ja, ja, ja. Also beim Machen von Kunst ist das Ergebnis ja dann ein Kunstwerk, das eben gelungen sein kann oder auch nicht. Aber es sind Entscheidungen. Und die sind, diese Entscheidungen fallen häufig nonverbal. Wenn man darüber reden möchte, muss man es doch wieder irgendwie in Worte fassen.
Ja.
Aber diese Möglichkeit, sozusagen herzustellen, diese Entscheidungen leicht zu fällen, die ist wichtig für das Komponieren. Dass man nicht sozusagen bei jeder Note nachdenken muss, ja, wie geht's denn jetzt weiter?
Mhm.
Sondern dass es da eine Art von Fluss gibt, dass das einen Zusammenhang ergibt.
Also sie gewähren Möglichkeitsräume.
Ja, genau.
Durch die Komposition.
Ja. Das ist so eine der Dinge, die ich versuche zu vermitteln, wenn ich Kompositionen.
Ja, das ist interessant.
Ja.
Ja. Vor allem ist es auch interessant, darüber zu reden. Und ich glaube, es wäre auch interessant, jetzt noch einen Psychologen zu hören.
Zweifellos. Ja, ja.
Aber für Sie, der ja sehr tief da drin ist und auch gewisse Ansprüche hat, die auch sehr verständlich werden, wenn Sie darüber reden, muss es doch eigentlich auch schwierig sein, Leute zu haben, mit denen man sich darüber so richtig gut austauschen kann, oder?
Naja, ja klar, man findet nicht für jedes Gespräch den richtigen Partner, aber wenn man auf andere Konzerte geht, trifft man immer wieder entweder andere Musiker, mit denen man gut reden kann. Jetzt gerade am Samstag war ich auf einem sehr schönen Konzert mit sehr experimenteller Musik im Beek, das ist da in der Nähe von der Hamburger Straße. Und ich habe eine Musikerin aus Berlin getroffen, mit der ich mich schon lange mal unterhalten wollte, die ich schon lange mal kennenlernen wollte, Andrea Neumann. Die spielt auf dem sogenannten Innenklavier. Das heißt, sie hat aus einem Klavier den Seitenkorpus ausgebaut und den mit Pickups versehen. Sie ist eigentlich ausgebildete Pianistin, aber sie hat die Tasten weggelassen. Und mit der hatte ich ein gutes Gespräch darüber, warum man sich wie entscheidet, als zum Beispiel improvisierende Musikerin, die sie ist, oder als Komponist. Und was es eben bedeutet, wenn man Klavier zu Ende studiert hat, ob man dann Chopin-Etüden öffentlich aufführen möchte oder eben sowas macht wie sie. Denn am Tag vorher war ich bei Martha Argerich, dieser fantastischen, jetzt 82-jährigen Pianistin, die immer noch spielt, als wäre sie 25 und die natürlich das klassische Repertoire spielt, ne? Und einen wunderbaren Kammermusikabend gemacht hat mit zwei tollen anderen Musikern, wo sie eben als erstes die Kreuzersonate von Beethoven gespielt hat. Darüber mit dieser Andrea Neumann reden zu können, ist schön. Und sozusagen, da hatte ich auch schon so ein Gespräch drüber, wie man sich in seinem Leben entscheidet an bestimmten Punkten. Ne? Und die ist eben auch eine, die total ins Risiko gegangen ist. Ne? Als improvisierender Musiker ist das Risiko, glaube ich, noch größer als Komponist.
Ja.
Und die gesagt hat, ja, ich habe jetzt das Glück gehabt, den Lehrauftrag von Fred Frith übernommen zu haben an der Hochschule der Künste in Berlin. Und sie hat jetzt da eben eine bezahlte Stelle. Mhm. Aber das hatte sie vorher eben jahrelang gar nicht.
Mhm. Und wie erklärt sie das Entscheiden und das Fortsetzen eines Stücks?
Ach so, improvisatorische Vorgang. Mhm. Darüber haben wir gar nicht so gesprochen. Der ist, glaube ich, für uns beide relativ klar. Das, da muss man sich gar nicht so, müsste man eher dann wieder jemanden Dritten erklären, der vielleicht Publikum ist und der da nicht Erfahrung hat. Aber da müssten wir uns, glaube ich, gar nicht so verständigen. Wobei, ich fand es dann im Nachhinein interessant, sie haben da als Trio gespielt, Andrea Neumann, Sabine Erklenz und eine japanische DJ-Frau. Und die beiden anderen kannte ich schon vorher aus anderen Zusammenhängen und der Sound war durch diese dritte Person total anders. Und ich fand das total interessant, dass die drei, dadurch, dass eben jemand anders dazukommt, ein völlig anderes Ergebnis gemeinsam erschaffen. Das ist ja nicht irgendwie eine Entscheidung jetzt von der Dritten. Mhm. Hört mal auf mit eurem Geklimper, wir machen jetzt mal meinen Stil.
Ja.
Sondern das ist ein gemeinsames Produkt. Und das funktioniert eben nur, indem man gut einander zuhört, indem man sich Platz lässt und
Kommuniziert.
Ja, kommuniziert.
Mhm. Ja. Klasse.
Ja.
Ja. Sehr schön. Vielen Dank.
Bitte sehr.